Herzlich willkommen zum Accelerate Listen Up Podcast. Hier geht es um lebendige Diskussionen und inspirierende Persönlichkeiten mit einer klaren Message. Besonders am Herzen liegen uns dabei die Themen Diversity und Female Empowerment. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Auth und ich freue mich, in der zweiten Folge 2023 wieder ganz besondere Frauen und Kolleginnen dabei zu haben. Zum ersten Marlin Schlick, Diversity and Inclusion Managerin, und heute zum zweiten Mal meine Co-Moderatorin. Und zudem unsere heutige Gesprächspartnerin Olga Hamama, Special Counsel im Litigation Team. Mit Olga sprechen wir heute über ihren ungewöhnlichen Werdegang, über Mut zur Veränderung und die Kraft und Bereicherung ehrenamtlicher Tätigkeit. Insbesondere möchten wir darüber sprechen, welche ihrer Fähigkeiten den erfolgreichen Wechsel zwischen den Tätigkeiten ermöglicht haben. Zudem fragen wir Sie, wie Sie mit der psychologischen Belastung umgeht. Zuerst möchte ich dich aber bitten, Olga kurz vorzustellen, Marlin.
Das übernehme ich sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich an dieser Stelle, deine Co-Moderatorin wieder sein zu dürfen. Mein Name ist Marlin und möchte Olga auch ganz herzlich willkommen an dieser Stelle. Und wenn ich deine berufliche Bio lese, liebe Olga, ist Veränderung die Konstante. Wir haben ein ausführliches Vorgespräch geführt und für mich bist du eine Weltbürgerin, die Verantwortung übernimmt. Doch zunächst ein paar berufliche Stationen auf dem Weg zu deiner heutigen Tätigkeit. Heute ist Olga Special Counsel bei Clifford Chance im Bereich der internationalen Streitbeilegung. Sie ist gebürtige Ukrainerin und Mitbegründerin sowie Präsidentin der international agierenden NGO United for Ukraine. Bereits während des Jurastudiums mit dem Fokus auf europäisches und internationales Recht hat Olga als Trainee bei Freshfields Bruckhaus Deringer, einer der weltweit führenden Anwaltskanzleien im Bereich der internationalen Streitbeilegung, gearbeitet. Nach 10 Jahren bei Freshfields mit Station in Brüssel, Moskau, Frankfurt und einem Abstecher nach Zürich hat sie die Kanzlei verlassen und eröffnete eine Boutique-Kanzlei mit Professor Dr. Christian Duwe. Der Schritt in die Selbstständigkeit wurde von vielen Herausforderungen, aber auch Freiheiten begleitet. So absolvierte Olga den Kurs in Sustainable Business Strategy bei der Harvard Business School und beschäftigte sich darüber hinaus mit den neuen Technologien wie KI und Blockchain. Natürlich macht so ein bunter Lebenslauf neugierig. Und Lena und ich fragen uns, was steckt hinter den Entscheidungen und Meilensteinen in Olgas Leben? Lena, hier kommt deine erste Frage.
Genau. Uns ist im Vorgespräch aufgefallen, dass es bestimmte Tage in unserem Leben gibt, an die wir uns noch ganz genau erinnern. Und der 24. Februar 2022 war sicherlich einer dieser Tage. Das war nämlich der Tag, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Olga, wie hast du den 24. Februar 2022 erlebt? Kannst du dich noch erinnern, was du gemacht hast? Wie hast du das empfunden? Welche Gefühle haben dich begleitet? Wie hat es dich verändert?
Vielen Dank für die Frage, Lena, und herzlichen Dank dafür, dass ich heute bei euch als Gast dabei sein kann. Natürlich, der 24. Februar 2022 ist noch sehr präsent bei mir in Erinnerung. Ich saß tatsächlich am Steuer, als die Anrufe von Familienangehörigen kamen, dass die Städte bombardiert werden. Und zwar habe ich meine Mutter zu einer Behandlung in die Uniklinik nach Freiburg gefahren. Wir sind gerade, meine ich, am Flughafen Frankfurt vorbeigefahren, als die erste Nachricht kam. Im Vorfeld natürlich war man schon in einer Erwartung, dass der Krieg anfangen könnte. Unter anderem zum Beispiel wurde der Flug von meiner Mutter, der am 26. zurück in die Ukraine gehen sollte, storniert, sodass es auch natürlich irgendwie verständlich war, dass wir ja mit einer sehr großen Gefahr zu tun haben. Generell bin ich wahrscheinlich ein Mensch der Handlung und habe tatsächlich angefangen zu überlegen und zu denken, was man machen kann, was man als Ukraine, als jemand, der außerhalb der Ukraine ist, machen kann, um Menschen zu unterstützen. Ich komme selbst aus dem Westen der Ukraine. Wir hatten alle Familienangehörige angerufen, die teilweise im Westen des Landes waren. Teilweise haben wir Familienmitglieder in Kiew. Es war verständlich, dass die Grenzen bereits voll sind, weil Menschen tatsächlich auch sehr schnell die Flucht ergriffen haben, sodass ich angefangen habe, einfach alle Menschen, ehrlich gesagt in erster Linie Ukrainer, die ich hier aus dem Ausland kenne, anzurufen, damit wir uns zusammentun und überlegen, was wir machen können, wie wir unterstützen können. Zum Zeitpunkt, als ich in Freiburg ankam, war das ungefähr 8 Uhr morgens und um 10 Uhr morgens hat hatten wir unseren ersten Call gehabt mit einem anderen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele wir zu dem Zeitpunkt waren, um zu überlegen, was wir machen können. Und so 2 Stunden praktisch später nach der ersten Nachricht kam auch schon United for Ukraine irgendwie ins Leben.
Verrückt, ne? Wie schnell du ins Handeln gegangen bist. Da gibt es sicherlich auch andere Menschen, die da irgendwie erstmal eine Schockstarre verfallen.
Genau, richtig. Also absolut. Das habe ich auch gerade gedacht, weil wir haben uns ja auch damals unterhalten tatsächlich über 9/11 und wo waren wir damals? Das war für mich damals ein sehr einprägsames Erlebnis und hat mich erstmal, wie du auch sagst, so in eine Schockstarre versetzt und erstmal so, oh Gott, das kann gar nicht sein, das glaube ich alles überhaupt nicht. Du hast im Prinzip schon angedeutet, welche Auswirkungen der Krieg auf dich beruflich hatte. Nichtsdestotrotz würde ich gerne natürlich noch mehr von der NGO hören. Du warst jetzt gerade in einer Konferenz in London. Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Wo steht denn jetzt die NGO und was sind deine Aufgaben dort genau?
Es sind natürlich inzwischen ein Jahr für etwa 4 Monate vergangen. Also primär richtete sich die NGO darauf, Flüchtlingen Hilfe zu leisten. Wir hatten natürlich mit der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt. Insofern war der Handlungsbedarf einfach enorm. Am dritten Tag des Krieges haben wir eine Webseite live geschaltet, über die wir einerseits Menschen Informationen angeboten haben. Diese Informationen kamen tatsächlich primär aus dem Kreis der Juristen, der ehemaligen Kollegen, aber auch denjenigen, die einfach sich dafür bereit erklärt haben, zu unterstützen. Um ein paar Beispiele zu nennen, wenn jemand an der Grenze zu Rumänien stand und fragte, ob man ohne einen Pass oder mit einem bestimmten Pass oder mit welchen Papieren man die Grenze überschreiten kann. So haben wir praktisch die Anfragen per Webseite bekommen und die Antworten kamen dann von den Kollegen aus Rumänien. Das war der Anfang. Auch die Unterkunft war eine sehr große Frage und wir hatten jemanden, Daria Zeleznikova, die ist bis heute noch in unserem Team, arbeitet bei Nestle in Frankfurt. Sie hat in diversen Ländern 60 Volunteers, Freiwillige geleitet, die dann Unterkünfte für Menschen gesucht haben. Inzwischen hat sich die NGO zu einer sehr großen, tatsächlich technologiegesteuerten oder unterstützten Plattform entwickelt. Es ist eine Webseite, es sind unterschiedliche Kommunikationskanäle, es sind soziale Medien, über die wir zum einen kritische Informationen den Flüchtlingen an die Hand geben. Die Informationen haben sich auch natürlich inzwischen geändert. Inzwischen geht es darum, was muss man beachten, wenn man zum Beispiel zurück in die Ukraine fährt, wo kann man einen Job finden. Das hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Zudem haben wir angefangen, diverse Leistungen über die Plattform anzubieten. Wir sind der größte Partner von Airbnb in Europa geworden, hatten freie Unterkünfte für einen Monat angeboten. Wir haben tatsächlich bis heute 500 pro bono Juristen im Rücken, die Legal Aid, also tatsächlich Rechtsberatung, die schon über informationelle Beratung bei weitem hinausgeht, anbieten. Also heute habe ich gesehen, heute waren wir bei 7000 Einzelfällen, die bearbeitet worden sind. Über 13.000 Menschen haben Unterkünfte über unsere Plattform bekommen. Generell 9 Millionen Mal wurden die Informationen oder Leistungen abgerufen von diesen Plattformen. Das ist praktisch die eine Säule, sogenannte Emergency Relief Säule. Die zweite Säule, die jetzt aufgebaut wird, das ist sogenannte Recovery Säule. Da geht es darum, tatsächlich Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Dieser Handlungsbereich richtet sich darauf, Einzelunternehmer, Unternehmerinnen, die in ihrem Geschäft tatsächlich die nachhaltigen Entwicklungsziele positiv bewirken, finanziell zu unterstützen. Das erste Projekt wird tatsächlich jetzt Frauen gewidmet, in Kooperation mit Noble Women Initiative. Das sind Friedensnobelpreisträgerinnen, mit denen wir bereits im letzten Jahr gearbeitet haben. Mit denen launchen wir gemeinsam dieses Projekt und werden vor allem Unternehmerinnen oder Frauen unterstützen, die ein Unternehmen aufbauen möchten. Sei es zum Beispiel, es kann auch sein, dass das Personen sind, die sogenannte internally displaced persons sind, also Flüchtlinge innerhalb des Landes, die jetzt ein Geschäft aufbauen wollen, vielleicht eine Bäckerei aufmachen möchten. Diese möchten wir unterstützen. Warum die Wahl auf dieses Thema und diesen Bereich gefallen ist, also zum einen das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, das Thema beschäftigt natürlich alle Menschen weltweit. Dieses Thema wird auch in der Ukraine beim Aufbau des Landes führend sein. Deshalb wollen wir jetzt schon diesen Weg eingehen. Das ist zum einen. Zum anderen sind tatsächlich Einzelunternehmer und Kleinunternehmen machen insgesamt einen sehr, sehr großen Anteil der ukrainischen Wirtschaft aus. Also über 80% bauen halt auf diese Geschäftssparte auf. Diese ist aber natürlich jetzt auch am meisten betroffen. Insofern wollen wir diese Menschen unterstützen, damit sie praktisch nicht in diese Position rutschen, abrutschen, dauerhaft auf die Hilfe angewiesen zu sein, sondern tatsächlich auch die Selbstständigkeit ergreifen können und auch ihr eigenes Unternehmen aufbauen können und hoffentlich dadurch natürlich auch anderen Menschen Arbeit anbieten.
Empowering.
Ja, absolut. Die Frage, die ich mir stelle, wir haben jetzt über die NGO gesprochen, wir haben über deine ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen. Hatte der Krieg Auswirkungen auf dich beruflich?
Ja, absolut. Also zum einen, das muss man auch ehrlich sagen, natürlich haben wir eine immense Maschine fast aufgebaut. Zum einen ist es dem geschuldet, dass sehr, sehr viele Menschen zusammenkamen. Wir hatten mit sehr vielen Experten zusammengearbeitet, das sogenannte Expertise-Based Volunteering. Wie gesagt, ich habe schon Anwälte erwähnt. Es waren Technologieunternehmen. Google hat zum Beispiel großen Beitrag geleistet, um diese Plattform aufzubauen. Insofern konnte das natürlich diese Entwicklung beschleunigen. Trotzdem natürlich hat man Tag und Nacht gearbeitet, auch parallel zu all den Nachrichten und zu dem Geschehen, das in der Ukraine stattfand. Ich musste in der ersten Woche selbst meine Familie evakuieren, leider 2 Familienangehörige aus Intensivstationen, die dann sehr lange in Behandlung in Deutschland waren, inzwischen alle genesen sind, zumindest zu dem Maße, zu dem sie genesen können und auch zurückgekehrt sind. Aber das war eine Zeit, die unglaublich intensiv war. Insofern, zum einen ist das klassische berufliche, das Kanzlei ist oder andere Projekte, die ich zu dem Zeitpunkt auch bereits hatte, die sind zunächst einmal in den Hintergrund getreten, weil man natürlich ganz, ganz andere Themen priorisieren musste. Das war das eine und ich glaube auch juristische Anfragen, da ich natürlich mich im internationalen Bereich spezialisiere, seit vom Anfang an auch mit Fokus auf Ukraine und andere Länder der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet habe. Natürlich haben auch angefangen, juristische Fragestellungen an mich herangetragen zu werden. Und irgendwann gab es natürlich ein Ausmaß, beziehungsweise gab es Themen, wo ich auch tatsächlich mich in der Position gefühlt habe, dass ich etwas mit meiner Expertise auch für das Land bewirken kann. Das hat allerdings wieder sehr große Plattformen benötigt. Es sind fast ausschließlich Themen, die grenzüberschreitenden Charakter haben, wo man eben auch die Infrastruktur braucht und das Team braucht, um das entsprechend bearbeiten zu können. Deshalb kam dann tatsächlich irgendwann mal die Frage, dass ich einfach ganz andere, Infrastruktur brauche, um diese Themen zu bearbeiten und natürlich parallel überhaupt noch Ressourcen zu haben, um NGO weiterhin zu entwickeln. Das ist etwas, was ich auch unbedingt machen wollte. Insofern, so bin ich auch im Laufe der Zeit durch einige Gespräche dann zu Clifford Chance gekommen. Ich hatte mit einigen Kanzleien Gespräche geführt, aber am Ende war das dann tatsächlich das Team von Clifford Chance. Natürlich das Team in Frankfurt, das Team um Moritz Keller herum, den ich auch bereits von meiner früheren Tätigkeit bei Freshfields kannte, aber auch tatsächlich die Partnerschaft aus Washington, London, Warschau. Ich habe bereits mit Partnern an einigen Projekten schon vor November, praktisch vor dem Einstieg, angefangen zu arbeiten, Gespräche geführt und habe mich da tatsächlich auch sehr gut unterstützt gefühlt und war der Überzeugung, dass das die richtige Plattform sein wird, auch das richtige Team, das letzten Endes das auch das Potenzial sieht und auch Vertrauen in mich hat oder die Themen, die ich mitgebracht habe, damit man diese natürlich gemeinsam auch viel schneller und gezielter vorantreiben kann.
Da hat dir sicherlich auch geholfen, dass du Moritz natürlich schon kennst und einfach auch da schon eine Vertrauensbasis aufgebaut hattest, ne? Also du hattest natürlich einen Impact auf deinen Beruf. Wie sind denn die Auswirkungen des Krieges auf dich privat? Du hattest ja schon erwähnt, dass du Familienangehörige tatsächlich in Intensivstationen rausholen musstest. Ich bin sehr froh, dass du ihnen hier auch helfen konntest und sie soweit genesen sind. Welche Auswirkungen gab es denn noch privat?
Es war natürlich keine leichte Zeit und es ist auch nichts, worauf man sich ehrlich gesagt vorbereiten kann. Natürlich in Retro-Perspektive kann man viel besser vielleicht etwas erkennen. Sonst ist man einfach gelaufen und hat gelernt, mit bestimmten Themen in diesen intensiven Sprint, der sich dann doch zu einem sehr intensiven Marathon natürlich inzwischen entwickeln hatte, sich um sich selbst und seine mentale Gesundheit und auch physische Gesundheit zu kümmern, um seine Familie sich zu kümmern. Das Team zum Beispiel bei United for Ukraine bestand tatsächlich aus sehr vielen Ukrainern wie mich, die im Ausland gelebt haben. Viele hatten Familien in Kharkiv. Wir hatten ein Teammitglied aus Cherson. Wir hatten Fälle aus Mariupol. Das sind natürlich Menschen, die viel, viel stärker und anders betroffen waren vom Anfang an. Wir hatten auch natürlich beobachtet, dass keiner von uns darauf vorbereitet war, mit diesen Themen umzugehen, mit denen wir umgehen mussten. Um ein Beispiel zu nennen, da wir halt auch auf sozialen Medien sehr aktiv waren, kam irgendwann mal ein Anruf, ich glaube, das war Ende März, Mitte März, von einer Mutter aus Mariupol, die ein 8 Monate altes Baby und einen 3-jährigen Sohn hatte. Sie rief uns an, dauerhaft in Tränen. Das waren Videoanrufe. Sie waren am Erfrieren, sie hatten nichts zu essen. Sie bat darum, irgendwie Hilfe zu ihr zu schicken, um sie da rauszuholen. Nach 3 Tagen hörten die Anrufe auf. Wir wissen natürlich bis heute nicht, was mit dieser Frau passiert ist, ob sie und ihre Kinder am Leben sind. Aber dieses Bild, das ist dann eingeprägt im Kopf und das kann man auch sehr schlecht, also kann man wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Erinnerung löschen. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen, mit denen man umgehen musste. Es gab sehr viele Momente, wo man natürlich auch nicht mehr konnte und erschöpft war. Gleichzeitig muss ich sagen, dass natürlich diese Position, in der man Hilfe leisten kann und auch das Gefühl hat, ich kann Menschen helfen, ich kann etwas bewirken, das treibt dann einen dazu, einfach weiter und weiter zu machen, auch wenn man immer wieder zusammenbricht. Ich musste zum Beispiel auch natürlich auf meine Kinder achten. Meine Tochter ist 9 Jahre alt, mein Sohn ist inzwischen 5, war 4 letztes Jahr. Ihren Tochter zum Beispiel hat angefangen, nachts wach zu werden und hatte Angst gehabt, dass ihren Panzer in Frankfurt einfahren. Es ist nicht so, dass das Thema dauerhaft präsent war oder dass das einzige Thema war bei uns im Haushalt. Trotzdem haben natürlich die Kinder gesehen, dass auf einmal hier Familienangehörige, die noch dazu im Krankenhaus sind, aus der Ukraine sind. Von daher, ich musste als Mutter auch auf meine Kinder achten. Ich musste mich um meine Familienangehörige kümmern. Ich habe auch irgendwann mal gedacht, dass wir unbedingt auch für das Team bei United for Ukraine auch Psychologen benötigen, die auch das Team unterstützen können. Es ist schon so, dass man natürlich auf sich selbst dann irgendwie doch zuletzt achtet. Und auch an dieser Stelle auch Danke sagen. Man muss auch meinem Ehepartner, meiner Familie, dem ganzen Team, weil man sich doch die ganze Zeit unterstützt hat. Trotzdem glaube ich, gegen Ende des Jahres 2022 war ich wahrscheinlich schon vorher natürlich am Limit, aber schon unglaublich erschöpft. Man hat gemerkt, dass man, keine Ahnung, auf einmal nur irgendwie 5 Stunden am Tag manchmal Energie hatte, einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr anders. Man versteht natürlich vernünftig, dass man das Ganze mit Sport, Meditation, vielleicht auch psychologische Betreuung auch ausgleichen, idealerweise alles kombiniert ausgleichen muss. Trotzdem ist es mir nicht immer gelungen, natürlich da perfekt alles zu befolgen. Wahrscheinlich so in April dieses Jahres war dann ein Zeitpunkt gegen Ende März, wo ich tatsächlich an meinen physischen und psychischen Grenzen gekommen bin, musste dann tatsächlich auch Stecker ziehen und bin leider mit auch Herzrhythmusstörungen, weil ich im Krankenhaus praktisch musste eine Auszeit nehmen. Also zum einen natürlich mich zu erholen und zu lernen, auf sich selbst zu achten, wie gesagt, sowohl physisch als auch psychisch, weil es letzten Endes ein Marathon ist. Man möchte natürlich auch noch viel mehr leisten. Man weiß auch vor allem, dass man kann. Man muss aber trotzdem sehr bewusst mit eigenen Ressourcen und Energie umgehen. Diese sind leider endlich. Man lernt leider doch auf eine sehr harte Art und Weise, aber ich kann, glaube ich, doch sehr glücklich sein, dass ich es aus meiner Sicht geschafft habe. Natürlich ist das eine Übung, die immer wieder wiederholt werden muss. Trotzdem fühle ich mich jetzt sehr gestärkt und auch unterstützt von Teams und auch die Infrastruktur natürlich steht inzwischen auch bei NGO und auch mit Großkanzlei. Das ist schon ein ganz, ganz anderes Setup, sodass man auch mit sehr vielen Themen sich beschäftigen kann.
Absolut. Ich denke tatsächlich, zu der mentalen Verfassung, Gesundheit wollten wir eigentlich eine separate Frage stellen. Und das hat sich natürlich jetzt absolut in dem Kontext ergeben, dass du das teilweise schon beantwortet hast. Was du erreicht hast, ist absolut beeindruckend. Und ich verstehe immer mehr, was den Menschen Olga tatsächlich antreibt, bis über deine Grenzen hinauszugehen. Nichtsdestotrotz, wir hatten ja am Anfang angekündigt, dass wir gern hinter die Kulissen schauen möchten und wissen möchten, wie tickt der Mensch Olga, nämlich auf welche Fähigkeiten und Eigenschaften kannst du zurückgreifen, um das tatsächlich zu erreichen.
Ich glaube, generell kann ich von mir sagen, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Wahrscheinlich auch selbstbewusster Mensch insofern, als ich mir Dinge zutraue. Also ich habe irgendwie doch eine sehr tiefe Zuversicht, dass ich Sachen machen kann. Und tatsächlich, dass es mir gelingt, auch vor allem, das ist das Wichtigste, andere Menschen dazu zu gewinnen, diese Dinge umzusetzen und tun zu können. Ja, allgemein, auch bevor jetzt die NGO gegründet worden ist, weil das natürlich noch ein ganz, ganz anderer Umstand im Leben ist. Also wenn so ein Krieg ausbricht und eigene Bevölkerung irgendwie ausgelöscht wird, das setzt natürlich irgendwie auch Emotionen und Adrenalin, also auch chemische Reaktionen im Körper aus, die einen einfach nochmals dazu befähigt, noch mehr zu machen. Ich denke aber letzten Endes doch diese Zuversicht, dass man Sachen eben tatsächlich bewegen kann, dass man Sachen machen kann, dass man auch die Kräfte mobilisieren kann, um sich etwas zu widersetzen. Und das war ausschlaggebend in diesem Kontext. Generell denke ich schon, dass ich auch den Mut habe, einfach andere Sachen auszuprobieren. Also nicht nur den Mut, sondern auch die Neugier wahrscheinlich, die mich auch sehr oft antreibt. So tatsächlich mich auch von aus der gewöhnlichen Umgebung heraus zu pushen und mal neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Ja, ich glaube, diese Handlung, diese Wissensneugier, auch großer Spaß mit anderen Menschen, gemeinsam etwas aufzubauen, von denen zu lernen, das ist letzten Endes, denke ich, was mich antreibt oder mich auch glücklich macht als Person. Dieser Progress und dieser Weg, den man da beschreitet. Und das bestimmt wahrscheinlich auch sehr viele Wege, die ich auch karrieretechnisch eingegangen bin.
Also Olga, ich bin einfach in Awe. Ich finde, dass du optimistisch, fast schon das falsche Wort, aber auch so hoffnungsvoll an die Sache rangehst, weil es gibt so viele Menschen, die würden wahrscheinlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, das passiert jetzt mit mir, aber du machst was draus. Und du hast auch gesagt, das hat dich mental und körperlich mitgenommen. Trotzdem höre ich einfach eine extreme Lust und Kraft nach Schaffen und nach Entwickeln und nach Weitertreiben und Optimismus und Hoffnung raus. Und ich finde das so unfassbar bewundernswert, weil Resilienz ist, man sagt ja, Resilienz braucht man eigentlich nur im Krieg. Und ich finde, du beweist einfach mit deiner Resilienz, dass man aus ganz schlimmen Dingen auch irgendwie wieder Hoffnung schaffen kann. Und das finde ich wirklich, muss auch mal genauso gesagt werden. Eine extreme Bereicherung, dass du bei uns bist und dass du das auch mit uns teilst und auch so verletzbar über gerade die privaten Umstände sprichst.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Genau, und bevor es jetzt zu emotional wird, würde ich gleich mit der nächsten Frage weitermachen, denn ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen. Wie wichtig ist für dich so dein berufliches Netzwerk und kann man jetzt in deinem Fall überhaupt so ein berufliches und privates Netzwerk trennen oder ist das fast schon irgendwie eins geworden, jetzt gerade im letzten Jahr?
Ich glaube, dass ich generell zu einer Person gehöre, die irgendwo eins ist. Natürlich ist man zu Hause eben Ehefrau, Mutter, Tochter. Trotzdem gibt es irgendwie so eine Grundgestalt von Olga Hamama, die sich nicht verändert, egal ob ich mich im beruflichen oder privaten bewege. Generell, egal in welchem Bereich, denke ich, man tätig ist. Ich glaube schon, dass das Netzwerk sehr ausschlaggebend ist für sehr viele Sachen. Zum einen sind wir irgendwie alle Social Animals. Wir sehnen uns nach den Kontakten, auch wenn es Menschen gibt, die da eher zurückhaltender ist. Trotzdem ist, glaube ich, schon längst wissenschaftlich bewiesen, dass das letzten Endes auch das ist, was uns glücklich macht. Natürlich auch beruflich unterstützt und hilft das einen enorm. Also zum einen für die Entwicklung, aber zum anderen für die Entwicklung im Hinblick auf das eigene Wissen, aber auch für die Entwicklung des eigenen Werdegangs, der eigenen Karriere, weil man immer wieder neue Möglichkeiten sieht, weil man auch gemeinsam, finde ich, in Kooperation mit anderen auch viel mehr und teilweise auch viel effektiver Sachen gestalten und erreichen kann. In einem Kriegskontext, im Kontext vom United for Ukraine, hat sich das natürlich exponentiell bewiesen. Das waren tatsächlich vor allem Kooperationen, Zusammenarbeit mit anderen. Das waren Menschen, die an ihre Bekannten, Geschäftspartner Kontakte weitergegeben haben, um dann eben gemeinsam zu kommen und Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, darin liegt auch eine große Kraft, die jeder von uns einsetzen kann, wofür auch immer diese abgerufen werden soll. Und letztendlich natürlich sprechen wir jetzt über den russischen Angriffskrieg. Das ist etwas, was nicht nur jeden Ukrainer bewegt, sondern auch für uns in Europa, aber auch auf der ganzen Welt, glaube ich, schon ein Weckruf für Demokratie ist, also für demokratische Gesellschaften ein Fragezeichen, wie geht es weiter? Schaffen wir es, Demokratien zu verteidigen? Trotzdem gibt es viele andere Themen, die uns weiterhin bewegen und bewegen werden. Das ist Klimawandel, das ist Digitalisierung. Diese Themen bringen sehr große Veränderungen, sehr große Gefahren, aber auch sehr große Möglichkeiten mit sich. Wir haben tatsächlich die Chance, Sachen zu verändern, irgendwie nachzubessern. Und ich glaube, das kann man viel besser und effektiver, wenn man sich zusammentut. Und dafür ist Netzwerk einfach ausschlaggebend.
Ja, da sagst du was. Sehe ich genauso. Und wahrscheinlich auch für alle ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt am Anfang ihres Berufslebens sind oder vielleicht gerade dabei sind, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich finde auch bei dir, Olga, sieht man, ne, du hast dir ein Netzwerk aufgebaut und du konntest es dann auch, als es drauf ankam, abrufen und auch diese Solidarität deines Netzwerks irgendwie für dich nutzen. Also damit kann man fast gar nicht zu früh anfangen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, letzten Endes auch Studienkollegen sind ihrem Zwammer Geschäftspartner. Ja. Es ist einfach so, es ist tatsächlich ja. So im Leben und man trifft Menschen auch immer wieder. Das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Natürlich hat da jeder seinen Stil und seine Werte und Werthaltigkeit. Trotzdem denke ich, dass das Zwischenmenschliche auch vor allem in der Welt, die zunehmend digitaler wird, ist trotzdem immer noch ausschlaggebend.
Du hast uns jetzt schon unheimlich viel mitgegeben tatsächlich. Möchtest du den HörerInnen und Lena und mir noch etwas darüber hinaus mitgeben?
Wisst ihr, manchmal, wenn man die Geschichte erzählt oder wenn man auch, zum Beispiel heute haben wir sehr viel über NGO gesprochen, das ist natürlich jetzt ein sehr großer und irgendwo natürlich sehr erfolgreiches Projekt gewesen. Wenn man in so eine Kürze diese Geschichten erzählt, dann hört sich das vielleicht alles irgendwie auch nur so glorifizierend und erfolgreich an. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Erfolg aus vielen einzelnen Tagen besteht, aus vielen einzelnen Projekten. Und viele davon waren nicht leicht. Viele davon sind uns nicht gelungen. Auch in so einem NGO letzten Endes ist es wie ein Startup, das man sehr schnell aufbaut und skaliert. Es gibt ja ein sehr schönes deutsches Wort, finde ich, oder deutsche Redewendung, es menschelt. Auch das gab es bei uns. Es sind halt letzten Endes auch sehr viele Menschen, die zusammenkommen. Das hat sehr viel Positives. Natürlich gibt es irgendwann auch einen Zeitpunkt, wo es auch widersprüchliche Momente gibt. Ich glaube, man sollte sich von Sachen auch nicht verblenden lassen. Jeder hat seinen Weg und man darf nicht vergessen, dass dieser Weg nicht sehr oft doch schwierig ist, was ihn letzten Endes erfolgreich macht, ist die Tatsache, dass man jeden Morgen aufsteht und egal was passiert ist, halt eben von seinen Visionen oder Missionen geleitet weitermacht. Ich glaube, das können wir auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Das ist zum einen. Zum anderen, natürlich als Ukrainerin würde ich gerne auch diese Plattform dafür nutzen, dass wir halt eben auch im Westen, wo es doch irgendwie alles so sehr weit zu sein scheint, nicht vergessen, dass leider dieser Krieg noch sehr präsent ist und weitergeht. Heute früh haben wir alle Nachrichten bekommen, dass jetzt von den Atomfabriken 4 Kraftwerke mit Minen versehen sind. Da sind leider realistische Gefahren und da sollten wir doch irgendwie noch alle uns dessen bewusst sein, dass das Ganze auch uns alle betrifft. Und zuletzt in dem Kontext vielleicht auch mal Danke an alle sagen, das war mir auch sehr wichtig in all dieser Zeit, all diese Partnerschaften, von denen ich gesprochen habe, all diese Menschen, die unterstützen, egal in welchem Kontext, also auch im beruflichen Kontext, gab es tatsächlich jetzt unglaublich viel Unterstützung und Zuspruch. Dieses Netzwerk, von dem wir sprachen, besteht letzten Endes aus Menschen. Menschen, die bereit sind, Wege mitzugehen, an einen zu glauben, eigene Zeit, Expertise zur Verfügung zu stellen oder finanzielle Unterstützung zu leisten. Das ist etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin und auch wofür ich die Menschen unglaublich bewundere.
Amen. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten und sich immer wiederholenden Frage. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Olga, wenn du an einem Tag jemand anderes sein könntest, wer wärst du und warum?
Ich glaube, wenn wir dieses Gespräch vor 2 Jahren geführt hätten, hätte ich ganz andere Antworten gegeben. Mhm. Aber da wir heute nun mal auch tatsächlich so viel über diesen Krieg gesprochen haben, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, aber die Frage, die ich mir tatsächlich sehr, sehr oft in diesem letzten Jahr gestellt habe, ist, wie geht es einem, wenn man Präsident Zelensky ist, wenn man jeden Morgen aufsteht und die Verantwortung hat für die Situation, die nicht nur fürs eigene Land und Volk, sondern auch tatsächlich für Europa und meiner Meinung nach auch für die ganze demokratische Ordnung eine Bedeutung hat. Wie geht man mit Entscheidungen um? Wie geht man mit sehr vielen Verlusten um? Wir sprechen über Menschen, die leider täglich sterben. Nochmals, ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde, aber ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, wie sieht der Tag von diesen Menschen aus?
Mhm. Ja, das wird man wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Deswegen wäre es wahrscheinlich schon interessant, wenn man einmal kurz tauschen könnte und dann wieder zurück in sein, ja, dann doch
kurz
nicht
tauschen,
so von,
genau.
Genau. Kurz mal für einen Tag tauschen. Also ich glaube, diesen Talk heute zusammenzufassen, Olga, wird ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dieser Podcast spricht für sich. Du hast sehr, sehr viele interessante, emotionale, aber auch, finde ich, sehr überraschende Einblicke in das Leben der Olga Hamama gegeben. Und ich glaube, bevor wir jetzt nochmal zusammenfassen, was gesagt wurde, würde ich gerne auf 2 Sachen hinweisen. Es ist einmal die O-Sister-Dokumentation, die ihr ja in Zusammenarbeit mit einer Filmemacherin produziert habt. Du korrigierst mich, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig dargestellt habe. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht getraut, sie anzuschauen, weil eine Freundin gesagt hat, dass es doch sehr emotional ist. Also das vielleicht nochmal so als Trigger Warning. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich damit befasst. Ich verspreche, dass ich es bald nachholen werde. Und dann vielleicht so als Schlusswort, Olga, wie kann man euch, dich, United for Ukraine, The Cause unterstützen? Was können wir tun, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät? Was braucht ihr? Was können wir tun?
Und zum einen vielen Dank. Also tatsächlich schaut euch Our Sister an. Das ist in Kooperation mit Noble Women Initiative entstanden und die Doku ist sehr kurz, sind 20 Minuten und da geht es tatsächlich vor allem um die Rolle der Frauen in diesem Krieg. Wie kann man uns unterstützen? Natürlich sind wir eine gemeinnützige Organisation. Natürlich kann man uns mit Spenden unterstützen. Was ich allerdings tatsächlich sehr sinnvoll fände, ist, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf uns zukommen könnten mit entweder Kontakten oder halt im Namen von ihren Unternehmen, um gemeinsam Projekte umzusetzen. Also dieses erste Projekt, von dem ich heute gesprochen habe, wo wir eben Frauen in der Ukraine, Unternehmerinnen unterstützen werden, bauen wir gemeinsam nicht nur mit Noble Women Initiative, sondern natürlich mit den Unternehmen, CSR-Departments, die eben auch das Geld mitbringen. Und das erste Projekt wird jetzt gelauncht. Wir wollen uns auch anderen Themen widmen. Wir wollen uns nachhaltigen Projekten widmen, die sich mit Klimawandel, mit anderen Themen beschäftigen in der Ukraine. Und das können wir tatsächlich sehr gut mit den anderen tun. Das hat sich jetzt bewahrheitet und bewiesen, dass man das in Kooperation tatsächlich sehr wirkungsvoll gestalten kann. Da wäre ich sehr dankbar für die Kontaktaufnahme, weil man das eben tatsächlich gemeinsam noch anders über eine einfache finanzielle Unterstützung hinaus gestalten kann.
Du bist dann über LinkedIn erreichbar, ja?
Absolut. Also gerne auf allen möglichen sozialen Medien, gerne per E-Mail. Also jetzt gerne auch auf die Kanzlei-E-Mail. Ich werde auch die NGO-E-Mail, das ist natürlich auf der Webseite zu finden. Die Webseite ist ufu.global, olga.hamama@cliffordchance.com, LinkedIn, Instagram. Ich meine, ich habe noch Facebook-Account.
Auf allen Kanälen.
10 Jahren nicht benutzt habe. Ja. Aber ja, auf allen Netzwerken erreichbar.
Super. Marlin, hast du noch ein Schlusswort für uns?
Nicht mehr als ich bin weiterhin zutiefst beeindruckt. Blut, Schweiß und Tränen gehören also auch dazu, zu deinen Erfolgen. Und da fällt mir einfach wieder nur ein, aufstehen und Krone richten und weitermachen. Dabei sich selbst nicht aus dem Blick verlieren. Denn wenn man selbst nicht auf sich achtet, dann kann man eben auch nicht mehr auf andere achten. In dem Sinne, Olga, vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für deine persönlichen Eindrücke. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich, liebe Lena, die Co-Moderatorin sein durfte.
Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, dann euch beiden noch einen sehr schönen Abend. Und für alle ZuhörerInnen bis zum nächsten Mal mit einem weiteren spannenden Thema. Tschüss.
Tschüss. Wiederschauen. Ich danke euch.
The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action.